Die drei Detektive.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 232. Die drei Fragezeichen, die Stadt aus Gold. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Die drei Fragezeichen. Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, euch heute die Folge 232, die drei Fragezeichen, die Stadt aus Gold, hier in unserem Record Release Feature vorstellen zu dürfen. Die Folge ist mal wieder unfassbar spannend. Es geht um ganz spannende Geheimnisse. Die gute alte Telefonlawine wird aktiviert. Es gibt einen Giftschrank bei mysteriösen Mönchen und wir haben es mit zwei Charakteren zu tun, die ihr schon aus früheren Folgen kennt, nämlich aus Geheimnisvolle Botschaften und Der gefiederte Schrecken. Na, klingelt's da bei euch, um wen es sich handeln könnte? Ein bisschen Zeit habt ihr ja noch zum Nachdenken, aber ihr werdet es gleich erfahren. Ich werde natürlich auch wieder eure Fanfragen beantworten, aber vorher wollen wir erst einmal in das Hörspiel reinhören. Viel Spaß, Band ab.
Die drei Fragezeichen.
Hey, seht mal, Freunde. Na, wenn das nicht...
Professor Matthewson ist.
Ja.
Und ob er das ist, Kollegen.
Schön, dass ihr euch an mich erinnert, Jungs. Und gut, dass ich euch hier antreffe.
Och. Was verschafft uns denn die Ehre, Professor?
Es geht um meine Tochter.
Um Barbara?
So ist es. Ich will nicht lange drum rumreden. Sie hat Mist gebaut. Gewaltigen Mist.
Was genau ist denn vorgefallen?
Sie hat mir erst wichtige Forschungsunterlagen gestohlen und dann auch noch mein Auto.
Sie hat was?
Ihr habt richtig gehört. Das war heute Vormittag. Seitdem ist sie verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Und
ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Aber um die Lage korrekt einschätzen zu können, benötigen wir von Ihnen genauere Informationen.
Ihr wisst ja sicherlich noch, dass ich Professor für Geschichte bin.
Ja, das wissen wir.
Und aktuell forsche ich gerade auch an einem historischen Thema. Habt ihr schon mal von der Stadt aus Gold gehört?
Stadt aus Gold? Das klingt wie aus einem Indiana-Jones-Film. Ein sagenhafter Ort mitten im Dschungel, von dem keiner weiß, ob er existiert.
So ähnlich. Nur, dass diese Stadt nicht aus irgendeinem Film stammt. Meine Informationen stammen aus echten historischen Berichten. Ich kann euch später genaueres darüber erzählen. Jedenfalls forsche ich über diese Stadt, versuche herauszufinden, was wahr ist und was nur ein Mythos, der darum gesponnen wird.
Interessant.
Die Unterlagen, die ich zurzeit bearbeite und die Barbara gestohlen hat.
Ja, erzählen Sie weiter, Professor.
Also, es handelt sich dabei um wertvolle Einzelstücke, unersetzbare Unikate. Ich habe sie vor 10 Tagen aus dem Archiv meiner Universität entliehen. Und ich muss sie bald zurückgeben. Noch weiß niemand, dass ich sie nicht mehr habe.
Aha.
Was hat Barbara sich nur dabei gedacht? Sie bringt mich in furchtbare Schwierigkeiten.
Gehen wir zunächst davon aus, dass sie nichts Böses gegen Sie im Sinn hat, Sir.
Na, das hoffe ich doch. Trotzdem sollte man nicht erwarten, dass die eigene Tochter einem die Unterlagen, ja, und dann auch noch das Auto stiehlt und damit wer weiß wohin fährt.
Ja, klar.
Wie genau hat sie die Unterlagen denn an sich gebracht?
Sie war mit mir in der Universität, in meinem Büro. Das ist nicht außergewöhnlich. Schließlich will sie in meine Fußstapfen treten und nach der Schule ebenfalls dort studieren.
Ja?
Das war heute Morgen, ungefähr um 10 Uhr.
Aha, also vor 9 Stunden.
Ja, jedenfalls war sie eine Zeit lang allein in meinem Büro, weil ich mit einem Kollegen etwas besprechen musste. Tja, und in der Zeit hat sie alle Unterlagen genommen und ist abgehauen.
Mit ihrem Auto?
Exakt. Aha. Wir waren damit gemeinsam zur Uni gefahren.
Und Sie sind sich sicher, dass es so abgelaufen ist? Dass Barbara nicht zum Beispiel samt den Unterlagen entführt worden ist? Also ich meine...
Nein, ich habe durchs Fenster gesehen, wie sie in den Wagen gestiegen und davongefahren ist. Ich habe sie darauf sofort auf ihrem Handy angerufen, aber sie ist nicht rangegangen. Und seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet.
Aha.
Zur Polizei sind Sie nicht gegangen.
Wo denkt ihr denn hin? Soll ich etwa meine eigene Tochter anzeigen?
Ja, natürlich nicht.
Also... Ihr habt uns schon zweimal aus der Klemme geholfen, Jungs. Darum meine Bitte, klärt auch diesen Fall. Findet Barbara und die Unterlagen, damit ich sie dann zurückgeben kann.
Wenn das so ist, Sir, würde ich Ihnen gern unsere Karte...
Na, die habe ich doch noch vom letzten Mal.
Sie können sich auch diesmal auf uns verlassen, Sir.
Absolut.
Zumal mich brennend interessiert, was in Barbara vorgeht.
Das frage ich mich auch schon seit vielen Jahren immer wieder. Nur ist sie diesmal wirklich zu weit gegangen.
Wir sollten uns zunächst in Ihrem Büro in der Universität, also am Ort des Diebstahls, genauer umsehen. Wäre das machbar?
Kein Problem, Jungs. Ich bin mit meinem Zweitwagen hier. Doch erst muss ich zu Hause noch etwas erledigen. Soll ich euch danach hier abholen?
Nur keine Umstände, Professor. Ich bin mit meinem MG hier. Wir können uns dann direkt vor der Uni treffen.
Perfekt. Sagen wir in einer halben Stunde?
Aha.
Sehr gut. Wunderbar.
Das klingt aber komisch. Barbara hat etwas geklaut? Tja, bevor wir da mehr erfahren, beantworte ich aber erstmal eure Fragen, über die ich mich natürlich sehr freue, eure Zuschriften. Also, Frage 1 von Anja Blauensteiner. Ich verstehe nicht ganz, was Alfred Hitchcock mit den drei Fragezeichen zu tun hat. Kann mir das jemand erklären? Also, es war so. Die ersten Buchvorlagen waren ja von Robert Arthur. Und der war meiner Meinung nach mit Alfred Hitchcock befreundet und fragte ihn, ob er ihn erstens in das Buch einbauen dürfte, als sozusagen die Figur, die uns durch den Fall führt, und ob man dafür seinen Namen benutzen dürfte, Alfred Hitchcock präsentiert. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Die ersten Hörspiele wurden gemacht und auf denen stand natürlich auch Alfred Hitchcock präsentiert. Also diese Rechte hat man bei den Hitchcock-Erben dann mit eingekauft und dafür etwas bezahlt, dass man seinen Namen benutzen durfte. Danach hat man diese Rechte bei den Hitchcock-Erben niemals erneuert und seitdem steht nicht mehr auf unseren CDs, Kassetten, auf unseren Covern und auch nicht auf den Büchern, Alfred Hitchcock präsentiert. Das hat man dann irgendwann sein lassen. Man muss aber dazu sagen, dass ausgerechnet das, Alfred Hitchcock präsentiert, ganz am Anfang der Hörspielreihe und auch der Buchreihe, ein großes Plus bei den Eltern war, die diese Reihe für ihre Kinder gekauft haben. Das fanden die irgendwie gut. Das war dadurch irgendwie seriös und das hatte was besonders Meisterhaftes, würde ich mal sagen. Hat man dann halt später nicht verlängert, weil ich glaube, das war auch gar nicht so billig, ist auch nicht mehr nötig. Die drei Fragezeichen sind eine sehr, sehr eigenständige Marke geworden. Wenn ich mich nicht täusche, ist das der ganze Vorgang, was mit Alfred Hitchcock zu tun hat. So, also Anja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Die zweite Frage von Frogs are adorable. Stimmt übrigens, ich finde Frogs auch adorable. Stellt euch mal vor, ich hatte als Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender, hatte ich tatsächlich ein Terrarium zu Hause und hatte Kröten, Frösche und auch sogar eine kleine Gelbbauchunke, die ist ja so winzig. Allerdings wollte eine meiner großen Erdkröten den natürlich die Unke dann immer aufessen, aber das, weil sie war ja so klein, dass sie in ihren Mund passte und alles, was sich bewegt und in ihren Mund passt, isst so eine Erdkröte auf. Also habe ich die dann voneinander separiert. So, aber jetzt mal zu deiner Frage, Frogs are adorable. Was magst du am wenigsten an deiner Rolle, also an Justus? Ja, ich mag alles an Justus. Es ist eine Rolle. Also ich spiele ihn gerne und ich mag alles an ihm. Natürlich, er ist manchmal rechthaberisch. Er ist dickköpfig. Er ist manchmal humorlos. Er ist unsportlich. Aber das muss ich doch nur spielen. Das macht doch einfach Spaß. Ich mag alles an Justus. Ich mag alles an Peter und ich mag alles an Bob. Die drei gehören einfach zusammen. Wenn einer von denen ausscheiden würde, wäre alles vorbei. Nein, ich mag Justus. Ich stehe zu Justus. So, die dritte Frage von jojo-winter007. Joko Winterscheid bist du doch bestimmt, was? Habe ich doch sofort erkannt. Jojo-winter007. Na, vielleicht auch nicht. Also, deine Frage ist, nach welchen Kriterien wählst du die Sprecherinnen fürs Mitmachhörspiel aus? Ja, ich stelle ja, wenn ich die Casting-Aufforderung mache für ein Mitmachhörspiel, stelle ich ja ein Skript von ungefähr einer DIN A4-Seite ins Netz, was ihr mir vor eurem Handy, vor eurer Kamera vorspielen sollt. Das sind dann immer verschiedene Rollen. Ich will sehen, wie gut kann ich bei euch zwischen den Rollen unterscheiden, wie weit traut ihr euch in die Rolle zu springen. Es gibt dann viele, die sind da ganz vorsichtig, die lesen mir das sehr nett vor, macht ihr alles super. Ich finde jede Zuschrift, jede Zusendung von Videos großartig, aber ich will natürlich sehen, wie weit traut ihr euch? Denn wenn es dann darauf ankommt, dass ihr zu mir auf die Bühne kommen sollt, steht ihr plötzlich vor mehr als 900 Leuten und sollt ja auch eine Rolle spielen. Dann zwar nur eine und nicht fünf verschiedene, aber ich muss ja gehen, wie weit traut ihr euch in die verschiedenen Rollen hinein? Deswegen sage ich immer, wenn es euch selbst vor der Kamera ein bisschen zu übertrieben vorkommt, dann ist es genau richtig. Versucht also ein bisschen zu übertrieben in die Rolle des Bösen, in die Rolle des Guten, in die Rolle des Schwafflers, in die Rolle des Intellektuellen, in die Rolle des Kuschers oder in die Rolle des Ängstlichen einzusteigen. Ich will die Unterschiede da sehen, was ihr euch traut zu spielen. Und das hat nicht allein damit zu tun, dass man seine Stimme verstellt. Man muss es richtig spielen. Man muss eine Haltung annehmen zu der Rolle. Ich kriege ganz, ganz tolle Zuschriften. Ich weiß, ihr könnt das. Ich freue mich schon auf die nächsten Castings und darauf, dann wieder neue Mitmacher, Sprecher und Sprecherinnen auszusuchen. Denn das macht Spaß. So, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr auch eine Frage habt oder etwas wissen wollt, schreibt eine Mail an mitreden@lauscherlounge.de. Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. Und jetzt hören wir noch mal ins Hörspiel. Die drei Detektive suchen in Professor Matthewsons Büro, schwer zu sprechen, Professor Matthewsons Büro, nach irgendwelchen Hinweisen, aber finden absolut nichts Außergewöhnliches. Doch Justus gibt nicht auf. Band ab.
Die drei Fragezeichen.
Barbara hätte das nur mit mir absprechen müssen.
Eine Frage, Mr. Matthewson. Könnte man mit Hilfe der Unterlagen die Stadt aus Gold finden?
Theoretisch schon.
Dann ist das vielleicht genau das, was Barbara vorhat.
Die goldene Stadt finden? Das ist doch verrückt. Das haben schon so viele versucht seit Jahrhunderten.
Was genau hat es mit dieser Stadt denn auf sich, Professor?
Leider sitzt mir gerade gehörig die Zeit im Nacken, Jungs, denn zu allem Überfluss muss ich morgen Nachmittag zu einer Dienstreise nach New York aufbrechen.
Aha. Ja, das ist natürlich doof.
Also gut, das Wichtigste in Kürze.
Ja.
Da gab es einen spanischen Seefahrer namens Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
okay,
der Überlieferungen nach von 1490 bis wahrscheinlich 1559 gelebt hat. Sein Todesdatum ist nicht genau bekannt. Er ist bei seinen Reisen quer durch Nordamerika und Mexiko auf die sagenhaften 7 Städte aus Gold. Da wohl nur aus reinem Zufall gestoßen.
Ach, aha.
Ja, und weiter?
Nach de Vacas Rückkehr in seine Heimat und infolge seiner Berichte wurde vom spanischen König eine Expedition ausgesandt, um die goldenen Städte zu finden.
Aha.
Doch, man hat sie nie gefunden.
Ja.
Aber das Gerücht hielt sich hartnäckig. Und zum Symbol all dieser 7 Städte wurde eine einzige Siedlung. Shibuna, die Stadt aus Gold. Im Laufe der Jahrhunderte stellte man sich dieses oder jenes darunter vor. Goldene Türme in der Wüste oder auch eine goldene Tempelanlage mitten im Dschungel.
Na, verstehe. Und was genau hat es mit Ihren aktuellen Forschungen auf sich, Professor? Welche Unterlagen hat Barbara gestohlen?
Ich habe versucht, de Vacas Weg in seinem späteren Leben nachzuverfolgen und auch den Fortlauf nach seinem Tod. Das heißt, ich machte seine Nachfahren ausfindig und suchte Quellen zu deren Aufenthaltsorten, um herauszufinden, was diese über ihre Vorfahren und die Erzählungen über die goldene Stadt dachten.
Naja, und?
De Vacas Nachfahren haben tatsächlich Hinweise zur goldenen Stadt von Generation zu Generation weitergegeben. Das brisanteste Stück war vermutlich eine Landkarte, die den Weg zur goldenen Stadt weist. Jedoch verliert sich diese Spur. Ich habe den Weg der Karte nachverfolgt, bis ins Ende des 19. Jahrhunderts.
Aha.
Als Los Angeles gegründet wurde, das war im Jahre 1781, sind de Vacas Nachfahren dorthin gezogen. Und sie hatten die Landkarte bei sich. Davon bin ich überzeugt.
Interessant.
Aber im immer größer werdenden Moloch der Riesenstadt haben sich die Spuren dann binnen weniger Generationen nahezu aufgelöst.
Und die Unterlagen, die Barbara gestohlen hat, stehen damit im Zusammenhang? Mit de Vacas Nachfahren und der Landkarte?
So ist es. Es handelt sich um alte Schriftstücke und Briefe, die ich vor 10 Tagen im Archiv der Universität ausgeliehen habe. Diese Originale sind nicht für jedermann zugänglich. Ein Student könnte sie zum Beispiel nicht ausleihen. Ich als Professor aber schon.
Gibt es denn einen Sammlermarkt für diese Dokumente und könnte sie ein Dieb zu Geld machen?
Nein, nur für meine Forschungen zur Goldenen Stadt sind die Unterlagen unersetzlich.
Sie hatten die Sachen bereits seit 10 Tagen ausgeliehen, Professor. Haben Sie in dieser Zeit alles lesen können?
Nur sehr oberflächlich, weil ich ja auch meine anderen Vorträge vorbereiten muss.
Naja, verstehe.
Es gefällt mir gar nicht, euch mit dieser ganzen Angelegenheit vorläufig allein zu lassen, Jungs. Oh.
Also, den Weg Ihrer Tochter zu verfolgen wird nicht einfach, aber sie ist mit ihrem Wagen unterwegs. Einem 1967er Chevrolet Impala, wenn ich mich recht erinnere.
So ist es.
Und daher werden wir uns umhören, ob diesen auffälligen Oldtimer irgendjemand gesehen hat. Kollegen, es ist Zeit für eine Telefonlawine.
Endlich mal wieder.
Aber die Telefonlawine ist nicht erfolgreich. Ein an Justus adressierter Brief hilft ihm weiter. Er ist von Barbara. Lieber Justus, lieber Peter, lieber Bob. Wir haben schon eine ganze Weile nichts voneinander gehört. Aber wir vertrauen uns doch, oder? Das müsst ihr jetzt nämlich. Mir vertrauen. Unbedingt und absolut. Ihr wisst, dass ich keine Dummheiten mache. Naja, vielleicht manchmal schon, aber nicht sowas. Hört euch mal um, was passiert ist. Am besten geht ihr bei mir zu Hause vorbei und redet mit meinem Vater. Er wird ziemlich sauer auf mich sein. Bestimmt erinnert er sich an euch und wird euch deshalb erzählen, was los ist. Ich werde etwas tun, das ihm nicht gefallen wird. Ziemlich bald, nachdem ich diesen Brief abschicke. Ich weiß, wonach das alles aussehen wird, aber glaubt mir, ich bin nicht die Schurkin in diesem Fall. An dieser Stelle unterbrach Peter seinen Freund. Das ist genau das, was alle Schurken sagen würden. Egal jetzt, meinte Justus. Lesen wir erst mal zu Ende. Ich würde euch gern erzählen, was los ist, aber nur euch. Ihr wisst, wie man mit Verbrechern und mit Rätseln umgeht. Ich brauche eure Hilfe. Alleine schaffe ich das nicht. Wir müssen uns treffen. Ich habe Angst, dass den Brief irgendjemand anderes abfängt. Darum kann ich nicht direkt sagen, wo ich auf euch warte. Als wir den gefiederten Schrecken gejagt haben, hat Bob etwas über dessen Geschichte gelernt. Du weißt schon, wo, Bob. Ich treffe euch dort. Aber im Hafen, wo der grüne Blitz aufs Meer zischt. Eure Barbara. Sie hat tatsächlich ein Herzchen hinter ihren Namen gemalt, sagte Peter. Und das ist alles, was du zu dem Brief zu sagen hast? Natürlich nicht. Es klingt so, als hätte sie Angst. Sie schreibt von Verbrechern. Sie braucht Hilfe. Allerdings habe ich keine Ahnung, was das Rätsel am Ende bedeutet. Als wir den gefiederten Schrecken gejagt haben, las Justus noch einmal vor. Das war dieses Vogelwesen, das bei ihren Nachbarn herumgespukt hat. Ja, aber wo hat Bob etwas über dessen Geschichte gelernt? Der erste Detektiv knetete seine Unterlippe. Machte er schließlich. Eigentlich stammte der gefiederte Schrecken ja aus einer Comicserie. Und Bob hat Hefte der Serie in einem speziellen Comicladen in Los Angeles gesucht. Das muss Barbara meinen. Ah, also Los Angeles, sagte Peter, blickte auf den Brief und las. Aber im Hafen, wo der grüne Blitz aufs Meer zischt? Er schüttelte den Kopf. Hafen ist klar, aber was soll das mit dem grünen Blitz? Der erste Detektiv grinste triumphierend und stand auf. Los, komm mit. Wohin? Na, zu Barbara.
Du verstehst das also mit dem grünen Blitz? Das Los Angeles Harbor Lighthouse. Der Leuchtturm im Hafen von Los Angeles bei Long Beach. Er gibt in der Nacht grüne Blitze ab, alle 20 Sekunden, wenn ich mich nicht irre. Peter schnappte sich sein Handy, ging ins Internet und tippte etwas. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, murmelte er. Aber ja, tatsächlich, du hast weitgehend recht. Das Los Angeles Harbor Lighthouse sendet grüne Blitze.
Und wieso habe ich nur weitgehend recht? Fragte Justus.
Der zweite Detektiv grinste. Nicht alle 20 Sekunden, alle 15.
Ohne eine Reaktion verließ Justus die Zentrale. Peter folgte und keine 5 Minuten später saßen die beiden Detektive in Peters altem MG und fuhren erneut Richtung Los Angeles. Unterwegs sagte der zweite Detektiv,
jetzt bin ich gespannt, was Barbara uns zu erzählen hat. Hoffentlich ist sie wirklich dort. Ich meine, sie weiß ja nicht genau, wann wir bei ihr auftauchen, wann wir den Brief bekommen und so weiter.
Sie hat ihn gestern eingeworfen, offenbar kurz bevor sie mit ihrem Vater zur Universität gefahren ist. Das war alles eingeplant, sagte Justus nachdenklich.
Aber Barbara konnte nicht wissen, dass der Professor sich inzwischen schon an uns gewandt hat und wir ihn nicht mehr kontaktieren müssen. Also werden wir früher dort sein, als sie vermutet. Na, hoffen wir, dass sie trotzdem schon wartet.
Anschließend rief Justus bei Bob an und informierte ihn darüber, dass der Brief von Barbara stammte und dass sie sich auf den Weg gemacht hatten, um die Freundin zu treffen. Sie vereinbarten, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten und dem Professor nichts von dem Brief zu erzählen, bis sie mehr über die Hintergründe wussten. Offenbar hatte Barbara ihren Vater ja bewusst nicht eingeweiht. Inzwischen lag Rocky Beach hinter ihnen und sie fuhren auf der Küstenstraße Richtung Long Beach und Los Angeles. Die Sonnenstrahlen glitzerten auf dem Meer und den Wellen. Es herrschte momentan nicht sonderlich viel Verkehr, sodass sie rasch vorankamen. Das Los Angeles Harbor Lighthouse stand am Ende eines sehr langen, steinernen Stegs im Wasser und war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sicher wollte Barbara sie nicht direkt am Leuchtturm treffen, sondern am Cabrillo Beach, dem Strand, wo der Steg begann. Peter wollte so nah wie möglich parken, aber einen freien Platz fand er erst einige Querstraßen entfernt in einer Sackgasse. Auf dem Weg begegneten ihm nur wenige Menschen und als sie beim Strand ankamen, war dort kaum etwas los. Zwar herrschte wunderbares Sommerwetter, aber es war noch recht früh am Morgen. Winzige Wellen rollten über den Sand. Die Detektive schlenderten die Straße zwischen Häusern und Strand entlang.
»Und jetzt?«, fragte Peter. »Abwarten«, meinte Justus. »Wir müssen darauf hoffen, dass Barbara uns entdeckt und sich bei uns meldet.«
Gleichzeitig sah sich der erste Detektiv um und blieb plötzlich stehen.
»Peter«, sagte er leise, aber alarmiert.
»Hä?«
»Dreh dich nicht sofort um, aber hinter uns steht ein Mann, vielleicht 50 Meter weit weg. Er trägt ein dunkelblaues Shirt und eine Baseballkappe.«
»Was ist mit ihm?«
»Ich habe ihn schon einmal gesehen, gerade eben, als wir aus dem Wagen ausgestiegen sind.«
Peter legte die Hände an den Hinterkopf, massierte sich den Nacken und bewegte seinen Oberkörper langsam hin und her, als wollte er seinen verspannten Rücken bewegen.
»Ich sehe ihn.
Und? Er geht wahrscheinlich auch zum Strand.«
»Ja, aber jetzt ist er ebenfalls stehen geblieben. Er hält Abstand.«
»Du meinst, er verfolgt uns?
Aber warum? Wieso sollte er...«
Peter brach mitten im Satz ab, denn nun wandte sich der Fremde ab, gerade als wollte er nicht, dass Peter sein Gesicht sehen konnte.
»Verflixt!
Ich glaube, du hast recht, Justus. Da stimmt etwas nicht.
Ob er auch wegen Barbara hier ist?
Ja, vielleicht sollten wir...«
Justus kam nicht dazu, seinen Satz zu Ende zu sprechen. Nur ein Stück hinter dem Mann tauchte eine Gestalt auf und eilte auf die beiden Freunde zu. Ein braunhaariges Mädchen. Barbara.
»Schnell«, sagte Peter. »Wir müssen zu ihr.«
Die beiden Jungen rannten Barbara entgegen. Aber auch der fremde Mann lief los und er war deutlich näher bei ihr.
Die drei Fragezeichen.
Das wird ja immer seltsamer.
Was haben die beiden Männer mit Barbara vor? Und warum hat sie die Unterlagen bei ihrem Vater gestohlen? Ja, und dann, was hat das Ganze mit der Stadt aus Gold zu tun? Bevor wir noch einen Ausschnitt aus dem Hörspiel hören, verabschiede ich mich erst einmal aus diesem Record-Release-Feature, die drei Fragezeichen, die Stadt aus Gold. Das Buch, auf dem das Hörspiel basiert, ist im Kosmos Verlag erschienen und geschrieben hat es Christoph Dittert. Das Hörspiel erscheint am 21.03.2025. So, und in das hören wir jetzt noch einmal rein. Im Hörspiel schickt Barbara nicht nur einen Brief, sondern auch eine Karte zum Sunlight Motel. Dort finden die drei Detektive auch die gesuchten Dokumente, als ein Anruf bei Justus eingeht. Barbara wurde entführt. Sie vereinbaren einen Deal mit den Schurken, mit den Verbrechern, mit den Entführern. Die Unterlagen, die Barbara ihrem Vater entwendet hat, im Austausch für ihre Freundin. Die drei präparieren den Karton mit einem Peilsender und brechen zum vereinbarten Treffpunkt auf. Und dort steigen wir wieder ein. Viel Spaß beim Anhören, bleibt gesund und bis bald.
Ein paar Minuten vor der vereinbarten Zeit bezogen die drei Detektive gemeinsam Stellung an der Straße, den Leuchtturm draußen im Meer im Rücken. Hin und wieder braust ein Auto vorbei, aber insgesamt herrschte nicht viel Verkehr. Am Strand hingegen wimmelte es nur so von Menschen.
Hey, von rechts kommt ein Auto. Nichts.
Ja, nur die Ruhe, Zweiter.
Da kommt noch eins.
Ein Buick. Er verringert das Tempo. Ja, da sitzt ein Mann drin. Trägt eine Sonnenbrille. Das muss er sein.
Hey, du da.
Meinen Sie mich?
Quatsch nicht rum, legt die Unterlagen durchs Fenster auf den Beifahrersitz. Dann bekommt ihr eure Freundin in 5 Minuten wieder.
Einverstanden.
Nur du. Die anderen bleibt stehen.
Ist ja schon gut.
Hier, Sir.
Stopp. Mach den Karton auf. Ich will den Inhalt sehen.
Oh, so misstrauisch? Und? Zufrieden?
Jetzt? Ja. Und nun her damit.
Bitte sehr.
Brav.
Tut mir leid, Leute, aber mir war es unmöglich, ihm den Sender unbemerkt an den Wagen zu pappen. Ja,
das wäre selbst mir nicht gelungen, Zweiter. Habt ihr auf das Kennzeichen des Buick geachtet, Kollegen?
Ja, ich schon, aber beide Schilder waren mit Schlamm und Dreck unkenntlich gemacht.
Ach, Mist, wie es zu erwarten war.
Ja, was meint ihr? Ob der Entführer sich an die Abmachung hält und Barbara...
Hey, hier bin ich!
Da!
Ja!
Auf der anderen Straßenseite!
Barbara!
Barbara, wo kommst du denn plötzlich her? Ich dachte...
Ach, erstmal tausend Dank, dass ihr das für mich gemacht habt. Echt cool. Und was deine Frage betrifft, Bob, einer von den Typen hat mir die Augen verbunden und ist dann mit mir hierher gefahren. Ach. Und eben hat er von Harry per Handy das Go bekommen, mich freizulassen.
Wer ist Harry?
Der Typ, dem ihr die Unterlagen ausgehändigt habt.
Und Kollegen, das sollten wir alles später in Ruhe besprechen. Das Signal des Peilsenders entfernt sich rapide. Oh. Wir müssen schleunigst die Verfolgung aufnehmen, sonst entkommt der Kerl.
Ja, los, zu meinem Wagen. Ach.
Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 232. Die drei Fragezeichen, die Stadt aus Gold. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher: Oliver Rohrbeck. Titelmusik: Die drei Fragezeichen Hörspiel: Jan Friedrich Konrad. Audioaufnahme: John Abinger. Regie und Tonbearbeitung: Salim Youssef. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Elias Emken. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa, Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen, die Stadt aus Gold basiert auf dem gleichnamigen Buch von Christoph Dittert, erschienen im Frank-Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 21. März überall erhältlich als CD, MCLP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen in den nächsten Record-Release-Features. Bis dann, Kollegen.